Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin das Mal im Gegensatz zur letzten Woche natürlich wieder mit einem kongenialen Partner am Start und es freut mich riesig, dass er wieder da ist. Er ist alles andere als ein Bias, er ist der Morgenstreichkönig und gleichzeitig auch Hundeflüsterer. Was kann ich noch sagen? Ein Tifosi, wie in einem Buch steht, aber trotzdem ein unglaublich fachkompetenter Fußballwissender. Herzlich willkommen, Till, zurück nach einer grossen Pause.
Hey, danke vielmals. Das war die schönste Intro, die ich jemals auf meinen Namen bekommen habe. Freut mich auch sehr, dass ich wieder zurück bin. Ja? Ciao alle, ciao zusammen.
Ciao Till, ja, es ist jetzt doch wirklich ein paar Wochen her, seit du das letzte Mal da gewesen bist. Also ich habe gerade überlegt vorhin, wenn wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben und ich bin schon etwas auf über einen Monat gekommen.
Ja, ich bin da so ein bisschen im Vaterschaftsurlaub gesehen auf Tierebene. ich würde auch sagen, es sind wahrscheinlich ziemlich genau 4 Folgen gewesen, wo ich jetzt nicht mehr dabei gewesen bin. Sprich ja, einen Monat in unserem Rhythmus. Von dem her freut es mich auch sehr, dass ich mal wieder dabei sein kann.
Ja, und ich meine, was passt besser, als bei deiner Rückkehr gerade zur sogenannten Fasnachtsfolge hier aufzuzeichnen? Ich glaube, besser hätten wir uns das nicht können aussuchen. Es hat nicht wie sonst immer 6 Spiele gegeben, sondern 5. Eins ist verschoben worden und dementsprechend würde ich aber trotzdem sagen, nicht wie 3 in der Nachbesprechung von diesen Spielen, oder Till?
Ja, ich würde es auch sagen und ich glaube, ein paar Worte dürfen wir schon über das fehlende 6. Spiel verlieren. Ist aus meiner Sicht schon langsam, also es ist ja nichts Neues in dem Sinn. Man weiss, die Schützenwiese hat keine Rasenheizung, aber ist jetzt schon irgendwie gerade ein bisschen oft, also vorgekommen, ich glaube, wenn es mir recht ist, mindestens das zweite, wenn nicht sogar das dritte Mal die Saison. Ich meine, das Nachholspiel gegen St. Gallen ist ja dann sogar auch noch auf der Kippe gestanden. Jetzt ja, wieder glaub, gegen so Thun. Ja. Ja, es ist schon ein bisschen unglücklich irgendwie. Aber ja, ich meine, niemand kann schlussendlich gross etwas dafür, aber es trägt jetzt nicht mega zu der sportlichen Situation von Vinti bei, irgendwie. So, aus meiner Sicht.
Nein, ich gebe dir recht. Also ich finde auch, es ist jetzt, eben du sagst, es ist gefühlt schon mehr als das zweite Mal. Ich glaube, dir geht es ähnlich wie mir, wenn wir am Mittwoch oder die Bilder gesehen haben vom Nachholspiel gegen St. Gallen, wo du, wie du richtig sagst, auf der Kippe gestanden ist. Ich glaube, das halt noch so ein bisschen nach. Hey, ich weiss halt auch nicht, was die Lösung ist. Also schlussendlich hat man sicher begrenzte Mittel und ja, aufgrund von der Rasenheizung, die nicht vorhanden ist, ist es natürlich auch schwer. Aber ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es mal eine andere Lösung, wenn man weiß, dass der Schnee kommt. Ich nehme mal jetzt Thun wird es egal sein. Das Wochenende ist wieder mehr oder weniger ganz in Ordnung gelaufen, was das Resultat von Mitkonkurrenten. Ich weiß gar nicht, ob die anderen den Namen noch verdienen, aber ja. Die Resultate sind okay gewesen. Man hat eine längere Pause, man kann durchschnaufen und ich glaube, man fährt jetzt trotzdem nicht auf das Winti und denkt, scheiße, wie holen wir die Punkte dort?
Ja, also ich glaube, aus Thun-Sicht, hey, absolut entspannt. Es wird jetzt auch am Mittwoch direkt nachgeholt. Ich glaube, Thun, die haben wahrscheinlich am wenigsten Probleme damit. Ich meine, Winti, ja, sicher dürfen sich ja auch nicht mega viel erwarten vom Spiel gegen absolute Inform-Leader wie Thun. Es ist mehr so, ja, ich meine, klar, also jetzt ich rede jetzt aus persönlicher Sicht, ich meine, ich fände es mega schade, auch wenn es sich langsam halt wieder wie letzte Saison, und dort haben sie sich noch gerettet, aber es zeichnet sich halt wieder ein bisschen ab. Ich fände es mega schade, dass wenn Vinti absteigt, einfach wegen, weil es für mich ein Kultverein ist. Und die Stimmung dort, die ganz rundherum, das passt einfach. Aber wo ich raus will drauf, ist wie, dass jetzt halt so erste Stimmen, oder vielleicht sind es nicht die ersten, aber gewisse Stimmen laut werden, dass es ein bisschen, ja, nicht Wettbewerbsverfälschung ist, aber so nicht Super League-Niveau hat, wenn halt so viele Spiele abgesagt werden. Und du sagst es richtig, gegen St. Gallen, das ist auch mehr Schneeballschlacht gewesen, teilweise. Dann finde ich es wie schade, dass die Stimmen jetzt laut werden, die halt wie so sagen, hey, sportlich riesen Abstand, 7 Punkte zum zweitletzten und auch von den Verhältnissen auf dem Platz her und so nicht ganz Super League-würdig, finde ich schade. Aber ja, ganz abstritten kann man es sowohl sportlich wie auch von den Verhältnissen oder sage ich von der Infrastruktur her halt im Moment nicht ganz.
Ja, die Zeichen am FC Winterthur bin ich voll bei dir, die stehen nicht optimal. Ich denke, was sicher gut gewesen ist, und auf das Spiel können wir dann noch direkt die Konkurrent GC verloren in einem wichtigen Spiel gegen den FCZ, wo sich ein bisschen können Platz verschaffen im Abstiegskampf. Nichtsdestotrotz, also es sind 7 Punkte mit einem Spiel weniger, obwohl wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass jetzt Winti Punkte gegen den FC tun. Aber ja, wie du sagst, es ist ja das Sportliche, das nicht wirklich Hoffnung macht momentan. Ich meine, in dem Spiel gegen St. Gallen verlieren sie sang- und klanglos. Eigentlich wäre es ja angerichtet gewesen mit so einem Setting noch daheim, dass man da vielleicht ein pünktlich holen oder so. Aber ja, also es ist ja alles andere als der Fall gewesen. Und momentan, ja, finde ich auch, es stehen Zeichen beim FC Winterthur eher auf Abstieg.
Ja, also es ist eine Definition oder das, ja, doch, Definition von einem Pflichtspiel sei von St. Gallen. Also, von A bis Z dominiert, teilweise auch das Gefühl, es hätte noch höher ausgehen können. Wenig Gegenwehr gekommen, eklatante Abwehrfehler. Es ist ja nicht mega schön anzuschauen gewesen, jetzt aus Winti-Sicht.
Nein, und gell, am Ende vom Tag hat man jetzt doch, ich sage jetzt, der Zweitplatzierte, wenn es um Gegengoal geht, der BSC Ibe, hat man jetzt doch nochmal schnell um 20 Goal distanziert, mit mittlerweile 72. Das Boah. Ist halt schon ein verdammtes Brett, ey.
Boah, und, 72 ist ja so.
Ja, ist ja so, und es geht halt noch einen Moment.
Ja.
Jo. Aber Till, ich würde sagen, jetzt kommen wir auf die Mannschaften, die wirklich auch gespielt worden ist. Und du hast St. Gallen angesprochen. Servet St. Gallen ist nämlich auch gerade unser erstes Spiel, wo wir uns kurz anschauen wollen. Es ist tatsächlich das einzige Unentschieden an diesem Wochenende gewesen. Es geht 1-1 aus und ich glaube, nach der ersten Halbzeit hätte man eigentlich hier den Fernseher können abstellen.
Das ist die erste Halbzeit, ich würde sagen, nach den ersten 6 Minuten.
Ja, ist das Ding gegessen gewesen, ja.
Also, ich habe mir da irgendwie so aufgeschrieben oder den Gedanken gemacht, wahrscheinlich so wie St. Gallen gestartet hat. Ich meine, der Besio, der gesperrte Vogt ersetzt hat, setzt sich da gerade am Anfang stark ein, fanden wir Flanke witzig 1-0 und dann hat man wahrscheinlich gemeint, man spielt wieder gegen Winti und die da jetzt super das zweite, das dritte und das vierte nachlegen. Aber nein, das 1-1 folgt postwendend und dann nachher, ja, du hast es eigentlich richtig gesagt, klar hat es Chancen gegeben auf beiden Seiten, aber auch St. Gallen hat vermutlich mehr vom Spiel gehabt, Joel Malbar gute Parade gezeigt, aber hat sich jetzt kein Team massiv aufgedrängt für einen Sieg. Und eben gerade St. Gallen, wo ja, ich meine, punktemässig, sag ich, am ehesten noch im Meisterrennen ist, hat das schon können brauchen und sehr wette auch, um sich noch mehr von GC absetzen.
Ja, also Servet kommt nicht vom Fleck und St. Gallen hat ja unter der Woche zwar fairerweise noch die 3 Punkte gut gemacht, sagt man jetzt. Jetzt wiederum ist es aber so, dass das Thunerspiel mehr hat und wieder 2 Punkte kann wegnehmen von dem, oder respektive hinzu kann fliegen von dem Vorsprung, den sie haben. Das sind ja jetzt schon 11 Punkte, also sprich, nach dem Mittwoch könnte es der 13 sein. Von dem her ist
14,
es schon
eher. 14 sogar.
14, habe ich falsch gerechnet.
Ja, 14,
du hast recht. Ja. Du hast recht, 14 Punkte. Wiederum Lugano, wo gewonnen hat, wo sehr guter Sieg war, jetzt auch gerade, wenn man auf die Tabelle schaut, oder? Mit bis zu einem Punkt ankommt an St. Gallen, das ist ja eigentlich ein Spiel gewesen, wo man gut daran hat, das zu gewinnen. Wiederum wird man bei St. Gallen schon auch nicht ganz den Zweifel los, dass ja, St. Gallen schon gefühlt fast am Ende von ihren Möglichkeiten spielt. Also ich meine, es ist jetzt unentschieden Sieg, unentschieden. Es sind 3 Unentschieden auch dabei. In der Schweiz braucht es wenig, um ein Spitzenteam zu sein, aber ach ja, geschweige denn, also das reicht halt nicht für mich, glaube ich. Und dementsprechend ja, wird St. Gallen eher um einen, ich sag, dritten, vierten oder sogar fünften Platz shooten. Ich denke, ich habe sie ja stark im Verdacht, dass sie noch ein bisschen fallen. Aber ja, also es ist schon nicht optimal, finde ich.
Ja, ich meine, du machst jetzt natürlich das ganz grosse Thema auf, oder? Also ich meine, aus St. Gallen Sicht könntest du auch sagen, hey, wenn nicht diese Saison, welche denn?
Absolut.
Also, ich meine, du hast, sag jetzt die vermeintlich auch vom Budget her starke Teams, wo wir dann nachher dazu kommen, wo alles andere als stark spielen, wo sich eher Mühen gegen hinten orientieren, dass sie noch in dieser Championship Group um Europa können spielen. Du hast Überraschungsteams, Nummer 1 natürlich der FC Thun und Sion, sag ich jetzt mal, wo man es von beiden nicht hätte können erwarten, dass sie dort oben mitspielen. Bei Thun natürlich noch extremer. Und dann, wenn jetzt mal Thun von den Erwartungen her wegrechnest, dann wäre St. Gallen und Lugano, wo man Titel spielen, was du jetzt auch nicht erwartet hättest, das Duell. Und ja, dann sind halt die Unentschieden, die summieren sich halt. Gerade wenn sie gegen Teams wie Servette, wo jetzt auch wirklich keine fabelhafte Saison spielt, und GC, das war das vorletzte Unentschieden, dann kannst du das halt einfach nicht leisten. Und ja, dann kannst du mit einem zweiten Platz, hättest du vor der Saison sicher unterschrieben, aber hättest wahrscheinlich auch gedacht, dass es der zweite Platz ist hinter IB oder hinter dem FCB. Der zweite Platz hinter Thun, der lost, also ich kann nicht für St. Gallen-Fans reden, aber trotzdem so ein bisschen bitterer Beigeschmack. Aber du sagst es richtig, sie spielen, glaube ich, absolut, was man von ihnen hätte können erwarten. Macht auch meistens Freude, ihnen zuzuschauen mit dieser Offensive, wo mit Daschner, mit Bukalfa, mit Fock, mit Balde. Also das ist schon so wieder attraktiv, St. Gallen zum Zuschauen. Aber ja, so Unentschieden, die tun halt weh.
Ja, also ich glaube, ich wollte jetzt da nicht zum Rant ansetzen, aber das knüpft eigentlich ziemlich gut an das an, was du sagst. Eben, du hast es angesprochen, mit so vielen Unentschieden wird es dann irgendwo durch, selbst in der Schweiz auch schwierig. Ich meine, eben, St. Gallen hast du angesprochen mit dieser Unentschieden, die halt punktetechnisch, tabellarisch nicht viel bringen. Lugano hat zwar gewonnen, hat jetzt aber aus den letzten 5 Spielen irgendwie 4 Unentschieden geholt. Das sind über die Hälfte von allen Unentschieden in der ganzen Saison. Also sprich, da muss man, glaube ich, die Folge auch nicht stellen, wieso es nicht ganz nach oben lenkt. Und ja, ich glaube, so zeichnet sich langsam, aber sicher in dieser Saison wirklich so ein bisschen das Bild ab, dass es keine Spitzenteams gibt. Und das ist für den FC Thun und für das Merle super cool. Irgendwo natürlich aber halt auch schon für den Schweizer Fußball und für die Super League kein optimales Zeichen.
Ey, voll bei dir. Also, es ist eigentlich wieder auf natürlich, wie du sagst, merlehafte Weise anders wie letzte Saison, aber es ist trotzdem ein ähnliches Bild in dem Sinn, dass eigentlich so niemand so richtig kann. Und dann hat es halt das eine Team, wo auch in noch unglaublicher Weise mehr in Form ist. Ich meine, der FCB hat, glaube ich, letzte Saison ab März angefangen, alles gewinnen. Und der FC Thun steht jetzt, glaube ich, 8 Siege in Folge. Also klar, da setzt man sich deutlich früher ab. Aber es hat halt ein Team, wo in Form ist, so richtig in Form ist. Klar, wir haben ein paar Teams. Ja, absolut, zweifellos. Man hat ein paar Teams, die jetzt eine recht grüne Serie haben, wenn man das auf die Formtabelle schaut, respektive auch schon lange nicht mehr verloren haben, aber es ist halt so eine Schneckenrennen irgendwie mit Ausnahme von einem Team und das setzt sich halt ab und das ist auch in dem Sinn absolut verdient.
Hast du zum Thema Servette St. Gallen sonst noch etwas? Ich glaube, Servette haben wir uns schon 100-mal darüber aufgeregt, was für ein Schand das ist, dass der Verein und das Team dort so rumdümpelt, aber ich kann doch nicht viel mehr dazu sagen, als wir ständig sagen.
Ich kann nicht mehr zu dem Spiel, ja. Das ist auch alles.
Gut, dann lass uns das schnellstmöglichst hinter uns lassen und zum Zürich-Derby gehen. Dort gewinnt der FCZ gegen GC im Spiel, wo ich sage, ich habe GC als Favorit gesehen. Nimmt mich dann auch wunder, wie du das gesehen hast. Gewinnen sie nicht ganz unverdient. GC zwar besser ins Spiel gekommen, hat es mich gedacht, aber nach dem 1-0 und vor allem nach dem 2-0 ist dann leider nicht mehr so viel gekommen von GC und für den Rest der FCZ sind das Big Points à la Bonheur, wie man so schön sagt.
Ja, definitiv. Also ich meine, man hat auch so ein bisschen die Kommunikation nach dem Spiel gehört, so à la, hey, so jetzt mal ganz salopp formuliert, hey, wir wissen, wir spielen sportlich unter unseren Ambitionen, aber wir haben immerhin alle Derbys gewonnen, die Saison, so als kleines Goodie für die Fans. Ich glaube, das ist jetzt auch okay, man hat noch einen Sieg gehabt in den letzten paar Spielen, das ist mir gerade entfallen, wie es war, schwererweise, aber sonst hat man da schon eher eine schlechte Tendenz gehabt. Und GC eigentlich genau das Gleiche. Du hast mich gefragt, wer ich als Favorit gesehen habe. Ich habe da eigentlich nicht gross einen Favorit gehabt. Eher das erwartet, was dann gesehen ist. So, nicht wirklich das hochstehendste Derby. Aber in dem konkreten Spiel vom FCZ sicher der verdiente Sieg. Und bei GC, ja, muss man sich schon langsam, also respektive langsam Sorgen machen, habe ich sagen. Aber eigentlich kann man sich schon fast auf Barrage vorbereiten. Also, man hat 7 Punkte Vorsprung auf Vinti und 7 Punkte Rückstand auf Servet. Also, das wird, so wie es jetzt läuft, wieder auf die Barrage rauslaufen.
Ja, es sieht ganz danach aus und nichtsdestotrotz, glaube ich, wird man sich ärgern bei den Hoppers, weil wie die ganze Saison ist es auch in dem Match so gewesen, dass es verschiedene Phasen und Momentum gegeben hat. Und wenn man die zum richtigen Zeitpunkt, und da rede ich jetzt gerade vor allem vom Anfang, hat können auf ihre Seite ziehen, dann wäre da wie in vielen Matchen mehr drin gelegen. Mir ist jetzt speziell die Szene im Kopf, wo sie sehr schön rauskombinieren und Jensen dann abschließt. Silas Huber hat den Ball fantastisch.
Starker Save, hat
nicht jeden Goalie. Und dann steht es 1-0 und der Match geht vielleicht in eine ganz andere Richtung, oder? Wenn wir vom Momentum schwätzen. Gerade speziell auch für der FCZ, wo viel auf dem Spiel gestanden ist, wo dann natürlich nachher mit dem 1-0 und speziell dann auch mit dem 2-0 das Momentum an sich reißt und ja, wie ein bisschen Druck kann wegnehmen von sich selber, hätte auch ganz anders können ausgehen und so ist es natürlich für GC bitter und für der FCZ ein toller Sieg, wobei man schon auch muss sagen, ich finde, über das ganze Spiel dann haben sie sich da verdient und gerade speziell was ich mir noch gedacht habe, ist mit dem 2-0, wo wieder der Philipp Kenny schießt. Ich meine, das ist sein 11. Saison-Goal. Das habe ich mit dem Robin auch schon ein paar Mal diskutiert. Der trifft momentan in jedem zweiten Spiel. Und das ist natürlich schon auch qualitativ ein Faktor. Wenn du den hast, zumindest den hast, muss man beim FCZ sagen, dann ja, glaube ich, dass es nicht von jener herkommt, dass man diesem Team wie GC, wo anders aufgestellt ist, kannst du schauen.
Ja, jetzt gerade vielleicht zu GC, ein bisschen anschliessend das, was du gesagt hast, und ich weiss, da wiederhole ich mich auch ein bisschen, aber nach 26 Spielen mit 21 Punkten kannst du halt meiner Sicht langsam, nicht, dass du das gesagt hast, aber kannst halt im Storytelling-mäßig nicht sagen, ja, eben, man hat halt immer das Momentum verpasst, oder man hat halt, Chancen nicht genutzt, oder sie spielen toll und sie haben einfach irgendwie ihre Möglichkeiten nicht umgesetzt oder ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Also dort fehlt es einfach auch an gewissen, ja, Aspekten. Ich meine, die zwei Goal, klar, Philipp Kenny macht das super, aber es ist so einfach. Es ist ein Pass von einem Verteidiger, vom Hack, wo einfach dann der Kenny gefühlt allein ist. Beim 1-0 ist es eine Flanke und der Reverson ist komplett allein am zweiten Pfosten. Jetzt ist mir gerade noch bei GC in den Sinn gekommen, etwas, was man zu St. Gallen vorhin auch noch hat dürfen erwähnen, wenn es um die ganze Saison geht. Beide sind im Göpp dabei, beide voraussichtlich, sage ich mal, wenn es keine Überraschungen gibt, werden im Göpp-Finale aufeinandertreffen und dann natürlich eine Saison können krönen. Egal wie es in der Liga läuft, sag ich jetzt mal. Aber, ja, bei GC, eben, ich has, glaub ich, irgendwie nach 8 Spielen das erste Mal gesagt. Du kannst noch so viele gute Tendenzen sehen, aber, der Blick auf die Tabelle, der ist alles andere als befriedigend. Und wenn man in der Challenge League schaut, dort werden jetzt auch keine, Nobodies in die Barrage kommen. Und, also, ich würde da jetzt schon, Ja, und langsam mal die Alarmglocke läuten.
Gut, dort sieht es ja gerade momentan so ein bisschen so aus, als gäbe es das jährliche Spiel GC Aarau wieder. Das kennen wir ja jetzt auch schon zu Genüge. Das ist noch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, und ich vielleicht noch abschließen kann. Beim ersten Gegengol, das Spiel ja Dreierverteidigung, und wie sie es dort verteidigen, ja, das ist schwach, gibt dir recht, das ist mega schlecht abgestimmt, weil weil zwei Stück gehen auf der Flanken, die ich glaube, ist der Camberi raus, und dann ist es 3 gegen 3, mehr oder weniger in der Box, und der FCZ hat die viel bessere Boxaufteilung. Ja, das schließt ein zu dem an, was du gesagt hast, was ich auch angefügt habe voran, dass man dann halt schon qualitativ und auch von der Erfahrung her, denke ich, mit vielen Umstrukturierungen jetzt auch nochmal, was Leaderpositionen angeht im Verlauf von dieser Saison, dass man da schon auch Fehler macht, die sehr einfach und günstig sind. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen denke, ist, ich trage jetzt durchaus zu, wenn es jetzt Barisch sollte werden, dass sie das wieder schaffen, weil sie ja per se nicht nur, also gar keine Qualität haben, auch wenn es vielleicht in der Super League eher zu den hinteren Teams gehört. Aber dass man die guten Momente vielleicht ein bisschen mehr kanalisieren kann. Ich meine, mit alle schwätzen trotz Resultat oder trotz der Tabelle vorletzten momentan eigentlich sehr positiv über den Gerhard Scheiblehner. Von dem her kann man auch sagen, okay, im schlimmsten Fall nehmen wir die Barrage nochmal mit, sind nicht direkt abgestiegen. Ich glaube, vor der Saison hat man eher sogar, vielleicht geht es ja nochmal einen hinten gesehen und Vinti einen vorne dran. Und ja, nimmt das mit und ja, macht dann mit einem in Anführungszeichen halbwegs gestandenen Team, obwohl wahrscheinlich gibt es wieder viel Wechsel, weil sie viele Leihspieler haben, aber Trainer ist dann ein Jahr dort und baut dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf auf die guten Sachen, die man gemacht hat, auch wenn es natürlich rein ergebnistechnisch nicht optimal war, auch diese Saison.
Ja, ist halt ein Risiko, oder? Ich meine, also, ich meine, wenn es dann so rauskommt, bin ich bei dir, oder? Also, dann hast du wieder halt die Klasse halt geschafft, aber musst halt gleich, auch wenn es letztes Jahr, glaube ich, sehr deutlich war, gegen Aarau, musst halt auf den Punkt parat sein. Jetzt gerade in so einem Spiel gegen FCZ im Derby wäre es genau auch so ein Spiel gewesen. Klar, es hat keinen so Finalcharakter wie eine Barrage, aber da wird man vor dem Spiel auch gesagt haben, hey, das sind die Matches, wo du auf den Punkt musst parat sein, egal was vorhanden gesehen ist, egal was die Tabellensituation ist. Es ist ein Derby, es ist eben sportlich nicht unbedingt das spannendste Derby, aber ich meine, wenn sie gewonnen hätten, dann wären sie 4 Punkte hinter Zürich. Jetzt sind sie 10 Punkte hinter Zürich, also hinter dem FCZ. Also sie beweisen jetzt nicht zwingend, dass sie das schaffen, auf den Punkt parat zu sein, aber bei dir, sie würden, man muss jetzt auch noch nicht unbedingt gerade schon über die Barrage reden, aber wenn es dann so wie sie wird, dann wären sie Favoriten, ist klar, haben Qualität auch, ganz klar, aber sie spielen halt einfach ein bisschen mit dem Feuer.
Ja, das ist so. Und das hat der FCZ, um dort auch noch schnell über das siegende Team in der Partie zu schwätzen. Der FCZ hat oft auch in dieser Saison mit dem Feuer gespielt. Aber ja, der Sieg jetzt am Wochenende, der ist wichtig gewesen. Ob man jetzt das so muss aufblasen, wie der Dennis Ediger das gemacht hat, weiß ich jetzt persönlich nicht. Aber offensichtlich hat er sich gefreut und es ist wichtig gewesen für sie. Und dort würde ich sicher so weitergehen. Also ich meine, streng genommen ist die Top 6 immer noch nicht ganz abgefahren. Es sind nur 5 Punkte auf IB. IB ist in Schlagdistanz zum FCB, wäre es dann deren 9 Punkte. Aber grundsätzlich ist schon noch alles möglich. Offen gestanden sehe ich jetzt das nicht, weil auch der FCZ grundsätzlich zu unkonstant ist. Ich meine, dort stehen auch 2 Siege und 3 Niederlagen in den letzten 5 Spielen da. Ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass die eine Serie anlegen. Aber wir lassen uns auch dort gerne überraschen.
Ja, das sehe ich eigentlich exakt gleich. Ich glaube, die einzige, und da kommen wir nachher noch auf das, sage ich, zweite Inform-Team zu sprechen, die einzige, wo ich noch an Championship Group kratzen sehe, ist der FC Luzern. Ich glaube, ab Zürich abwärts ist für mich eigentlich klar, dass es um um einen Abstieg, respektive die bitteren 7., 8., vielleicht sogar 9. Rang um die, wie haben wir es letztes Jahr genannt, goldige Ananas.
Gut, Ananas, genau.
Genau. ja.
Nein, ist so, ist so. Und eben, der FCZ muss, by the way, jetzt gerade am Wochenende zu IB nochmal ins Wankdorf. Dort sind sie ja vor ein paar Wochen schon gesehen und das hat jetzt nicht optimal ausgesehen. Also von dem her, ich denke jetzt nicht, dass dort etwas zu holen wird sein. Aber ja, vielleicht kommen wir gerade zu einem Team, wo nebst IB in der Top 6 ist und für positive Schlagzeilen sorgt. IB ist hier mit den positiven Schlagzeilen nicht gemeint, aber es soll jetzt auch vor allem um den FC Sion gehen, wo IB mit 3-1 schlägt, wo IB, wenn man sogar die letzten 6 Spiele anschaut, 4-mal geschlagen hat, nur einmal verloren hat und einmal unentschieden spielt, sprich unfassbar gute das Bilanz hat gegen die Young Boys schon crazy, wie sich das da gedreht hat, nicht?
Ja, also Sion ist sicher eigentlich die zweite grosse Überraschungsmannschaft von so dieser Saison.
Das Team von der Stunde neben dem FC Thun, würde ich sagen.
Ja, also ich meine, daheim jetzt nacheinander der FC Basel und IB geschlagen, auf überzeugende Art und Weise. Also nicht irgendwie, dass man da glücklich einen Sieg geholt hat. Bin halt, ja, logischerweise, jetzt in diesem Spiel so ein bisschen hin und her gerissen, ob man Sion da jetzt den 7. Himmel soll loben oder IB in die 7. Hölle soll kritisieren, quasi, wie sie sich wieder angestellt haben. Aber jetzt mal positiv formuliert, ich meine, Sion hat das, absolut gut gemacht, haben die Lücken aufgedeckt, wo IB sich geboten hat oder angeboten hat. Und zeigen sich auch durch eine sehr, also Heimstärke. Ich meine, in der Heimtabelle sind sie Dritte, wenn ich da jetzt gerade richtig sehe. Und auch gerade zuletzt immer wieder schwer zu bezwingen im Wallis. Machen es sicher sehr gut. Und haben jetzt natürlich in diesem Spiel auch ein Niveau Kasi gehabt, wo wahrscheinlich vier, fünf Goal hat können machen. Am Schluss sind es ja 3, also trotzdem ein super Arbeitstag. Auch sonst oft gefährlich gesehen, hat einen starken Marvin Keller gebraucht, dass es nicht noch höher geworden ist. Gleichwohl muss man fast gleich, wie man Sion lobt, halt auch wieder ein weiteres Mal über die Defensivleistung von IB reden.
Ja, du sprichst es an, um das vielleicht noch ein bisschen auseinanderbeilen, in welchen Himmel oder in welche Hölle jetzt wer kommt. Also ich glaube, was man bei Sion kann sagen, ist schon, dass die erste Halbzeit ist sehr gut gesehen. Also in der ersten Halbzeit hat Sion IB mehr oder weniger an der Wand gespielt und führt eigentlich zu flach. Dort muss man schon auch sagen, klar, es steht 2-0, aber ist ein gefährliches Resultat. Und dann, wenn man auch die zweite Halbzeit anschaut, hat IB schon eine Druckphase gehabt. Denn die erste Halbzeit war wirklich fantastisch von Sion, da hat IB gar nicht kein Land gesehen. Und in der zweiten Halbzeit ist es schon so, dass also das 2-1, das kommt mit Ansage, es gibt Wechsel, Monteiro und glaube noch jemand. Und dort ist Ibe dann schon druckvoll rausgekommen und eben schießt das 2-1, wo du hast gesehen kommen. Was mir nicht ganz erklärlich ist, ist, dass Ibe dann den Flow nicht mitnehmen kann, also dass sie dort nicht dranbleiben, weil dort ist eine Phase gewesen, wo der Match kurz gedroht hat zu kippen. Und ja, wie du es dann sagst, nachher irgendwann sind die Batterien ganz offensichtlich leer gewesen bei IB, weiss es nicht, aber mit dem Niveau Kasi, ich kann mich auch noch an eine Chance vom Liam Chipperfield erinnern und auch noch an eine vom Frank Sürde, wo relativ kläglich scheitert, hat man es dann heimgebracht. Und ja, so gesehen macht sie noch dort weiter. Wo sie momentan ja, einfach gerade stehen. Daheim ist es unglaublich schwierig, sie zu bespielen. Sie schießen viel Goal auch für Sion-Verhältnis. Ich erinnere gerne an die letzte Saison, wo man immer wieder Mühe gehabt. Letztes Mal hat man es noch mit dem Dejan Sorgic und dem Djokic probiert. Das sind zwei Welten, wenn man das jetzt mit der Offensive vergleicht. Und auf der anderen Seite, wie du es angesprochen hast, die IB-Defensive, wo Ich jetzt auch gern, weil du hast ja doch auch ein bisschen Bezug zu Bern und zu IB. Mich würde wundern, wie du es wahrnimmst. Ich weiß nicht, ob das Interview von Loris Benito nach dem Spiel ob du das gehört hast, wie du das so ein bisschen wahrnimmst, weil also, ich habe auch eine Meinung dazu, aber mich würde es sehr interessieren, auch wie du das so ein bisschen wahrnimmst, auch aus der Stadt selber.
Also, das Interview habe ich nicht gesehen, du musst mir kannst mir gerne erzählen, was er gesagt hat. Ich nehme mal an, es sind wieder die üblichen Aussagen gewesen.
Es ist eine Kopie aus den letzten paar Wochen, wenn sie jeweils verloren haben. Ja.
Eben. Darum, ich habe jetzt auch keine mega Aussagen erwartet, fairerweise. Ich habe heute, ich habe den Artikel nicht gelesen, respektive nicht können lesen, weil es hinter einer Paywall war. Aber irgendwo habe ich gesehen, so eine Analyseartikel mit dem Titel, Gerry Seoane, wenn fängt es an, dass Hinterfragen von ihm nicht mehr gotteslästerig ist.
Ja.
Also, wenn kann man so anfangen, ihn kritisieren, im Wissen natürlich, dass er, glaube ich, dreifacher Meistertrainer ist, und halt natürlich einen riesen Status hat in Bern, aber jetzt eben, seit er gekommen ist, sehr wenig, wenn überhaupt, Verbesserung sichtbar. Für mich ist es unerklärlich, wie das Defensivverhalten abläuft bei IB. Also, ich kann, glaube ich, gar keine Zusammenfassung oder Match mehr schauen von IB, ohne mich auf die Offside-Falle zu achten. Es ist wirklich jeden Tag grüßt das Murmeltier. Also es ist Schulbubmäßig. Ich meine, es ist immer geil. Das haben wir sogar im Amateurfußball in den Junioren gelernt. Es ist immer das Geilste, wenn der, was Offside aufhebt, dann sogar noch reklamiert und nicht mehr richtig das Spiel weitermacht, wie es beim, glaube 2-0 oder 1-0 der Valeri ist. Es ist immer die Offside-Falle. Also es ist immer schon 1-2 Meter hinter der Kette. Also irgendwie klar sind auch andere Sachen nicht optimal. Ich meine, vor dem glaub 2-0 oder vor dem Penalty, logischerweise sieht der Loris Benito wie ein Schulbub aus gegen Schuarev, wenn er dann dort den Körper dazwischen stellt. Das ist aber aus meiner Sicht, ja, das ist vielleicht einfach optimierbar, das Verhalten. Aber die Offside-Thematik kriegt die einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe mich dort völlig reingesteigert. Das ist so mein Hauptaugenmerk, wo ich einfach nicht verstanden, wieso sie das nicht in den Griff kriegen.
Ja, also ich hatte so ein bisschen den leichten Verdacht, dass man bei der Offside-Thematik, also dass fehlende Geschwindigkeit in der Defensive von den Young Boys ein Thema ist. Das ist jetzt ja nichts Neues. Und mit der Erfahrung, die man hat in der Innenverteidigung, wenn man jetzt gerade von Loris Benito und auch von Gregory Wiedrich schwätzt, dann glaube ich schon, dass man dort das mit ein bisschen Risiko kann so anspielen kann. Dass es halt nicht funktioniert, ist sicher auch ein Zeichen dafür, dass man vielleicht die Qualität oder die Fähigkeiten oder wie soll ich sagen, die Form, wo die beiden drin stecken, gerade ein bisschen überschätzt, weil so oft wie das nicht aufgeht, stimmt sicher irgendetwas nicht. Aber also ich würde jetzt mal behaupten, ich denke, das ist sicher eine Auslegung, wo gerade auch Loris Benito, gerade in dem Beispiel, oder, wo du erzählt hast, wo er den Zweikampf verliert, der ist schon immer am Edge von jedem Zweikampf. Es ist immer, das schönste Beispiel ist immer, bei Verteidiger, bei Innenverteidiger siehst du immer, wer viel am Boden ist, ist immer knapp an der Grenze, um noch richtig zu kommen. Wenn ihr euch mögt erinnern, vielleicht in der letzten Saison von Mats Hummels bei Dortmund, das war auch spannend gewesen zum Beobachten. Fantastisch, ein riesen Innenverteidiger oder auch Spieler ist, aber gerade auch in der Defensive hat immer unglaublich viel am Schluss riskiert, weil er immer schon viel mit auch gemacht hat. Dort vielleicht aber noch 2-3 km mehr auf dem Tacho gehabt hat und hinten raus dann auch oft am Boden war. Und das ist das, was ich schon auch ein bisschen beobachten kann bei IB, dass man immer on the edge ist. Auch der Wiedrich, der in der Folgeaktion von diesem Zweikampf mit dem Benito ja einfach auf die Tutti geht und dort riskiert, oder? Ist immer ein Zeichen dafür, dass man tendenziell immer schon ein Ticket zu spät ist. Das finde ich, das ist sehr gut zu beobachten. Das zeigt auch eben der Automat mit 2 Goal im Schnitt pro Spiel. Ich würde mich dort insofern anschließen mit der Kritik und sagen, man hat sich halt wirklich massiv verpokert, wenn es darum geht, auf welche Pferde man gesetzt hat, jetzt gerade speziell auch in der Innenverteidigung. Wir haben es schon 100-mal erwähnt, aber der Gregory Wüthrich hat eine lange Verletzungshistorie hinter sich und ist beim Transfer, den sie gemacht haben, denke ich, sportlich zumindest, nicht von seiner menschliche Qualität, die hat er sicher auch, die ist wichtig für das Team, aber sportlich überbewertet worden. Beim Lois Benito bin ich der Meinung, ist genau dasselbe, oder? Spielt jetzt etwa wieder ein Jahr seit dem Kreuzbandriss. Und ich glaube, dort hat man sich zu fest drauf verloren, als dass sie sich wieder würden fangen. Und ich glaube, man sieht halt jetzt schon auch, dass diesen zwei, denen sind Grenzen aufgesetzt. Es tut mir leid, das zu sagen, weil ich mag beide gerade für die Super League als Innenverteidigerprofil eigentlich sehr gut, aber ich bin der Meinung, die haben wir überbewertet mit Blick aufs Kader. Auch jetzt, weil man sich nicht für einen Transfer von einem weiteren Innenverteidiger entschieden hat, sondern weil man nochmal einen Stürmer geholt hat, oder? Also man hat das jetzt gerade nochmal, finde ich, falsch bewertet.
Ja, ja, bin ich jetzt wirklich als nächstes auch sagen. Das ist auch ein bisschen ein Fragezeichen, wieso sie das jetzt so gemacht haben in der Wintertransferperiode. Weil eben jetzt im Sturm, klar, da funktioniert im Moment die auch von mir viel gelobte IB-Offensive, die funktioniert jetzt mit Ausnahmen von wegen Winterthur auch nicht mehr so gut wie auch schon. Und jetzt hat man, klar, jetzt hat man, sag ich da, Samuel Essende für 3,5 Millionen geholt, zum wahrscheinlich ein bisschen zu kaschieren, dass man mit dem Cordova wahrscheinlich eher einen Fehleinkauf gemacht hat, war jetzt aber trotzdem immer noch nicht meine grösste Baustelle gewesen, wo ich behoben hat als sportliche Leitung von IB.
Nein, ganz klar. Also das glaube ich, sieht auch jeder, also das sagt auch jeder selbst im Umfeld in Fankreisen, dass hinten die grösste Baustelle ist.
Vielleicht etwas, was mir in diesem Spiel noch aufgefallen ist und wo ich dann so überlegt habe, auch in anderen Spielen. Ich habe das Gefühl, es hat vor kurzem eine neue irgendwie so Schiri- oder VAR-Direktive gegeben. Weil in diesem Spiel habe ich jetzt zwei Aktionen, wo ich so gefunden habe, okay, das ist jetzt gerade sehr kleinlich. Ich weiss nicht, bevor ich auf die Aktionen gehe, ich habe dann bei Lugano Lausanne nachher auch noch eine. Ist das aufgefallen oder bist du nur ich jetzt gerade gesehen?
Ich kann noch nicht genau sagen, was du raus willst.
Also das 1-0 vom Liam Chipperfield wird aberkannt, weil der Berdajes im Aufbau zu diesem Goal mit Milson bei ganz genauerem Hinschauen wahrscheinlich wirklich das Höpperle stellt. Aber habe ich so gefunden, okay, eigentlich stark, dass man das gesehen hat. Aber irgendwie so gleich auch wieder irgendwie so gefunden, hey, okay, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, dass man das dann das Goal zurücknimmt. Also man kann es kleinlich nennen, man kann es aber auch irgendwie so ein bisschen genau, also nennen, weißt du, so irgendwie, dass man genauer angeschaut hat. Vielleicht ist das auch, weil ich mir das einfach nicht gewohnt bin, dass so kleinere Sachen gesehen werden. Und dann beim Penalty, was es dann gibt, auch der Valeri, wo zuerst ja pfeift das Handspiel ab, von ihm, wo dann aber irgendwie den Vorteil laufen, also respektive der VAR erkennt, dass es dann einen Vorteil gibt, weil der Sion-Stürmer ja wieder an den Ball kommt. Und dann das Foul ist jetzt auch nicht das klarste Foul. Klar, er hält ein bisschen am Trikot, aber so irgendwie ein bisschen eine ungewohnte Handhabung vom VAR in diesem Spiel.
Ja, gibt er recht, oder? Also jetzt natürlich weiss ich auch, welche Szene nachher noch meinst bei Lugano Lausanne. Ist jetzt mir in dem Sinn nicht so aufgefallen, als dass ich dort jetzt ein Muster erkennen, aber ja, ist sicher lustig, dass es jetzt gerade zwei Sachen gewesen sind, die sehr ähnlich sind von der Handhabung an dem Wochenende. Fairerweise sowohl, also bei IBS IA hat es ja nichts am Resultat geändert. Und nichtsdestotrotz, das kann ich verraten, sind wir ja da schon auch dran an einem Gesprächspartner, der uns dort dann vielleicht mal ein bisschen genauer kann Bescheid geben, wie das alles läuft bei den Schiedsrichtern. Viel mehr kann ich noch nicht verraten, aber wir sind da dran mit einem Gesprächspartner, der vielleicht mal ein bisschen mehr Einblick in das kann geben. Aber es ist sicher interessant, dass also Schiedsrichter werden und sind immer noch ein grosser Teil von der Diskussion aktuell. Nicht nur in der Super League, sondern auch global gesehen. Das Thema VAR ist immer noch hochgradig umstritten. Von dem her, werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt.
Also ich fände es ja schön, wenn dann irgendwie so ein Statement rausgegangen wäre und Schiri, sondern war, hey, im Fall, schaut genauer an. Also,
hey, schaut mal endlich,
richtig? Schaut mal genau an. Im Fall, es ist nicht nur unbedingt die 10 Sekunden vor dem Abschluss, die entscheidend sind. Es könnte vielleicht auch 20 Sekunden vorher etwas passiert sein. Das wäre ja grundsätzlich eigentlich schön.
Ja, also von dem her, bleiben wir an diesem Thema dran. Und Till, dann würde ich sagen, außer du hast noch etwas zu diesem Spiel.
Das ist gut, gehen wir weiter.
Gehen wir weiter zum Spiel, wo du beigewohnt hast, und zwar am FC Luzern gegen den FCB, wo der FCL seine Form weiterhin kann bestätigen kann. Der FCB bestätigt sie auch mehr oder weniger, aber halt einfach in die andere Richtung. Und der FCL mittlerweile 3 Siege in Folge. Und ich würde jetzt mal so ein bisschen plakativ sagen, auch wenn der Spielverlauf zwischendurch mal ein anderer gesehen ist, hätte ich jetzt gesagt, nach 20 Minuten hätte man schon können sagen, dass ein Team sicher mehr will gewinnen als das andere. Rein von der Art und Weise, wie man aufs Feld gekommen ist.
Ja, definitiv. Also ich meine, der FC Luzern ist in Form, ganz klar. Beim FCB habe ich fairerweise vor dem Spiel noch so, also das Einzige, was für mich im Moment so ein bisschen für den FCB gesprochen hat, war gesehen, dass man jetzt das erste Mal unter dem neuen Trainer keine englische Woche gehabt hat. Also quasi eine ganze Woche Zeit gehabt hat, zum Ideen vom Stefan Lichtsteiner irgendwie ins Team bringen, oder eben Automatismen, irgendwelche, keine Ahnung was, Standards oder Angriffsauslösungen, was auch immer. Da bin ich so ein bisschen gespannt gewesen, ob man jetzt vielleicht mit Verzögerung, weil man jetzt endlich mal so ein bisschen Zeit hat, doch noch den Trainereffekt vielleicht irgendwie sieht. Aber wie du es richtig sagst, man hat eigentlich schnell gemerkt, dass dem nicht der Fall ist. Der FC Luzern hat da schnell das Zepter übernommen. Und klar, über den Spielverlauf reden wir noch, aber über das ganze Spiel gesehen, würde ich jetzt sagen, ganz klar verdient gewonnen.
Definitiv der richtige Sieger gesehen in dem Spiel der FCL. Was soll ich sagen? Also, man hat den Luzerner das neu gefundene Selbstvertrauen angemerkt. Ich finde, die Angriffe, die sind jetzt nicht extrem geradlinig gewesen. Es ist gefährlich geworden zwischendurch, aber am Ende des Tages ist das einzelne Standard, der katastrophal verteidigt ist. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen persönliche Perspektive, weil ich bin überhaupt kein Fan von der Zonenverteidigung.
Ja, ja. Ey, sorry, da muss ich auch einhocken. Das ist ja gerade vor unserem Sitz oder Stuhlplatz gesehen, das Goal. Und ja, das hast du im Fall gesehen. Also, du hast gesehen, wie am zweiten Pfosten der, ich glaube, der Leroy ist es, wo der Ecke vom Fünfer deckt in der Zonenverteidigung, und der Tsunemoto, umirrt in dem Sinn, dass nicht ganz klar ist, was seine Aufgabe jetzt irgendwie ist. Und, sorry, also, wenn ihr mich mal würdet sehen, verteidigen, es ist Amateurfußball, aber sogar ich weiss, dass vom zweiten Pfosten vom Rückraum meistens einer reinläuft. Also, das ist sehr schlecht verteidigt gewesen.
Ja, also, eben, wie, das Prinzip von der Zonenverteidigung ist natürlich ein anderes wie bei der Maldeckung. Und dementsprechend hat man jetzt gerade auch in diesem Beispiel gesehen, was die Schwäche ist von der Zonenverteidigung, oder? Also gerade wenn der Ball, der Eckball ist ja eigentlich katastrophal geschlagen. Man kommt zwar genau, aber der ist 8 Jahre in der Luft. Aber wenn du Zone verteidigst und einer kommt aus dem Lauf, ist es nahezu unmöglich, gleich hoch zu steigen wie der, der aus dem Lauf kommt. Also die Zonenverteidigung, die muss extrem super sein, damit so etwas nicht passiert, wie es im FCB passiert. Ja, unabhängig davon ist es ja jetzt auch mittlerweile gerade aktuell ein mega Thema, dass der FCB auf Standard wirklich angriffbar ist. Ich glaube, das kann man so ein bisschen generell aufs ganze Spiel vom FCB abwälzen, dass die Mannschaft jetzt gerade aktuell, und da kommen auch ein paar Ausfälle dazu, ist mir bewusst, aber defensiv keinen guten Look hinterlassen hat jetzt an diesem Wochenende, das muss man schon auch sagen. Sowohl in dieser Situation, respektive auf die Standards generell gesehen, als auch mit den teils Ersatzmännern, die am Start sind. Also der Nicolas Vuillon ist sich ganz offensichtlich nicht gewöhnt, jeden Match 90 Minuten zu spielen, so wie es gewirkt hat gestern. Und auch der junge Marvin Akkaomen hat immer wieder seine liebe Mühe gehabt. Auch bei ihm ist die Endgeschwindigkeit nicht allzu hoch. Da hat es auch eine Situation gegeben, wo ich nicht sicher bin, ob da jeder Schiri das abpfifft. Und ja, da braucht es dann nicht zu viel. Auch gerade, weil man in der Offensive, finde ich, nach wie vor noch nichts Mittel gefunden hat, wie man jetzt effektiv die Saison will fertig schütten.
Also einfach vielleicht noch zum Eckball. Ich glaube, wir sind uns da einig bezüglich der Zuteilung. Es kann halt nicht sein, wenn du Zonen verteidigst, sprich Leroy seine Zone, ich glaube, es ist der Leroy gewesen, einfach der rechte Ecke vom Fünfer abdeckt, dann ist das ja seine Zone, sprich, wenn ein Spieler von Luzern, der sich schon im Strafraum befindet, am Schluss, wenn der Ball runterkommt, sich in dieser Zone befindet, wie es, glaube ich, der Bayrami dann gewesen ist, dann musst du da nicht decken, oder? Weil dort ja die Zone verteidigt wird. Sprich, ein Tsunemoto darf am Schluss nicht am gleichen Ort stehen wie ein Leroy, weil das ist ja seine Zone, die hat der Leroy im Griff. Sprich, der Tsunemoto könnte sich in dem Moment, wo der Bayrami sich richtig die Zone vom Leroy bewegt, ja eigentlich umorientieren und eben zum Beispiel ein Pius Dorn irgendwie decken, wo dann am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball kommt. Und ja, dementsprechend echt ärgerlich. Also, das ist recht einfach gewesen, das Goal. Und ich glaube, ja, dass der Akkaomen Assist am Schluss, das ist sicher einer von aus meiner Sicht zwei Momente gewesen, wo das Spiel sicher ja, zu dem Endresultat gebracht hat. So, ich glaube, das ist der Moment gewesen, wo man definitiv gewusst hat, okay, jetzt geht es Richtung Luzern. Und vielleicht, um Gott, das schon fertig machen, der zweite war gewesen, wenn der Duranville nach seinem 2-1 in der Aktion direkt danach den Ball nicht verstolpert, steht er allein vor dem Lorenz und könnte 3-1 schiessen. Ob das verdient gewesen wäre, jetzt sind wir mal dahingestellt, aber das hat können in die Richtung vom FCB lenken. Aber verstolpert ihn halt und dann läuft das Spiel so, wie es gelaufen ist.
Ja, in dieser Phase hast du auch gemerkt, dass auch der FC Luzern, sicher auch was die mentale Geschichte angeht, die Mentalkomponenten nicht unschlagbar gewesen war. Oder? Dort hat es eigentlich wenig gebraucht, um das Spiel an sich zu rissen, obwohl du vorher länger eigentlich ja, die unterlegene Mannschaft gewesen bist. Nur schnell, ich habe mir die Situation nochmal schnell angeschaut mit dem Eckball. Also der Leroy war eigentlich schon dort, aber er macht zwei Schritte zuerst am Anfang zu weit führen, weil er schätzt den Ball schon mal falsch ein, weil er so hoch in der Luft ist. Und dann wird der Tsunemoto in Leroy reingeblockt. Also, im Tsunemoto finde ich, kann man jetzt hier nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber der Leroy fährt die Aktion schon falsch an und wird dann quasi mustergültig, wenn man einen Eckball schlägt gegen ein Team, das Zone verteidigt, wird blockt, sodass hinten dran Raum ist, wo dann ein Goal passiert. Also so ist es eigentlich entstanden. Es ist im Leroy sein Fehler, aber auch gut gemacht vom FCL. Und wie gesagt, Zonenverteidigung, es ist nicht meins. Til, du hast gesagt, das Spiel ist noch einmal noch kurz auf die Seite vom FCB gekippt. Für mich dort noch so ein bisschen das Thema, oder? Der Colotto spielt wieder. Der Jett ist wieder draus, nachdem er die Woche vorher angefangen hat. Er ist wieder komplett draus.
Eine Fasnacht.
Ja, wo ich aber auch langsam irgendwie ein bisschen eine komische Geschichte finde, so alles das. Und gleichzeitig muss ich sagen, Ich finde, der Kolot hat ganz viele interessante Ansätze. Er wirkt sehr dynamisch. Das Goal, das er schießt, wo er klar im Offside ist, macht er gut. Macht noch viele Fehler, wo ein junger Spieler, ein junger Stürmer macht. Mir gefallen die Abläufe noch nicht. Er kommt oft zu spät, weil er noch nicht so der Riecher hat, wo der Ball ankommt. Aber, also. Man hat sich ja jetzt so dazu entschieden, nebst dem, dass man ja offensichtlich auch keinen neuen dazu bekommen hat, keinen Stürmer, mit dieser Inhouse-Lösung zu kommen, auch nachher der Boschinski, der noch gekommen ist. Aber, also, reicht das, um noch in die europäischen Plätze zu kommen, oder wie siehst du das?
Also, spricht nicht viel dafür, Moment. Also, ich sehe wenig, wo jetzt im Moment einem positiv Stimmen lässt. Also, ich glaube, du hast die Interviews wahrscheinlich auch gesehen nach dem Match. Also,
Ja.
da brennt der Baum. Also, ich
There
meine,
are many
der Penalty,
problems this season.
ja, also, der Penalty kriegt man geschenkt. Und das ist sehr unglücklich verteidigt vom Neuling
Willimann.
Willimann, glaube ich, oder?
Ja.
Da kriegt man geschenkt. Immerhin macht man mal wieder ein Penalty. Also, klar, Traoré hat
Sehr souverän auch.
letztes Match schon gemacht, aber ja. Dann das 2-1 ist, ja, ist, sag ich, ein sauberer Schuss vom Shaqiri und dann steht er halt richtig. Sonst, eben, sorry, ich sag's nochmal, es stimmt einem nicht irgendwie mega viel positiv und man ist irgendwie erstaunlicherweise trotzdem noch so halb in Reichweite von dem dritten Rang. 6 Punkte. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es schon in den Hinterköpfen ist, dass wenn St. Gallen den Cup gewinnt, dass dann auch der vierte Rang ein bisschen wird, glaube
Nein, das
für
glaube ich nicht.
Conference League, denke ich auch nicht.
Das glaube ich
Aber
nicht.
sprich, du sagst Europa, dann redest du wahrscheinlich vom dritten Platz und das sind 6 Punkte und da spricht im Moment ja, wenig dafür. Also, ich glaube, da muss man, also wird der Stefan Lichtsteiner so hässig, wie der war, wieder bei den absoluten Basics muss er anfangen.
Ja, ich denke es ich denk's auch und gleichzeitig ist mir auch wieder etwas aufgefallen in diesem Match, das ich eigentlich grundsätzlich begrüße, rein von der Art und Weise, wie ich es mag, dass Fußball gespielt wird. Das schließt auch so ein bisschen an eine Frage an, die wir noch von einem Hörer bekommen haben, von Jonas, betreffend dem Spielaufbau beim FCB damals gegen Lugano. Und das ist mir auch gegen Luzern wieder aufgefallen, dass der FCB ja viel spielerisch probiert hinten raus zu spielen, momentan. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber man probiert das schon auch nochmal konsequenter jetzt wieder ja, voranzutreiben. Ich glaube, das Manko ist dann eher noch, wie die Aktion fertig gemacht wird. Aber das führt auch gerade zum zweiten Punkt, wo er auch noch gefragt hat, wie es beim Thema Entscheidungsfindung aussieht. Ich glaube, da kann man sicher auf Tour noch mehr Beispiele machen, aber also das Thema Spielaufbau, wie der FCB das gerade momentan verfolgt, oder, ist sichtbar. Also da wird eigentlich so gut wie nie ein langer Ball geschlagen, wenn es nicht irgendwie muss sein. Man probiert alles spielerisch zu lösen, indem dass sich die Spieler im Dreieck positionieren. Oder auch quasi bei Druck, also wenn die gegnerische Mannschaft Druck aufbaut, man das probiert nicht mit einem langen Ball, wo in der Luft ist, wo quasi eine 50-50-Situation dann auch gibt, sondern man probiert seine Spieler wieder in neue Positionen bringen, dass jemand das Spiel vor sich hat. Und das führt dann aber halt auch dazu, dass der Leo Leroy in einer Situation, wo das Spiel eigentlich noch offen ist, ein Ball, der reingeschlagen wird, probiert Nicolas Vujot zu spielen. Könnt ihr ja weghauen, gibst mir recht, oder? Und auch dort haben wir gesehen, okay, der Leroy will selbst jetzt den Ball nicht weghauen, weil er will für die restlichen 5, 6, 7 Minuten, was noch sind, nochmal einen sauberen Angriff lancieren und aufbauen. Dort aber sich falsch entscheidet, weil quasi das Spielprinzip an sich momentan jetzt eher auf gepflegtem Spiel aussieht, sich aber falsch entscheidet, weil die Situation und der Druck, der gekommen ist, zu viel Risiko an sich gehabt hat. Du hast den müde Nicolas Vujot neben dir gehabt, der dann auch im dümmsten Moment ausrutscht und so dann auch das Spiel entscheidet. Und in dem Sinn ist das ein gutes Beispiel auch noch für die Entscheidungsfindung, oder in dem Moment. Auch wenn es vielleicht per se richtig ist, den Ball so lang wie möglich in der eigenen Reihe flach zu behalten, ist in dem Moment die absolut falsche Entscheidung gewesen, weil erstens der Ball nicht super gespielt ist, zweitens das Risiko in dieser Zone viel zu gross ist und drittens dann auch folglich ein Goal gegeben hat.
Also, ich meine, es hängt ja alles ein bisschen zusammen. Ich sage jetzt mal so, meine Meinung zu dem ist, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist mir jetzt einfach gerade eingefallen, den FC Bayern anschaust,
das... Hat eine ähnliche Situation gehabt jetzt am Wochenende,
eben, ja. Das will ich raus, im Sinn von, die wollen auch hinten raus spielen, die wollen auch nicht einfach wegbratschen. Und dann bekommen sie halt jetzt mal in so einer Situation, wo sie mit dem Führspielen hinten, bekommen sie halt mal das Goal. Ich würde jetzt mal sagen, ein Trainer, der seinem Team sagt, hey, wir hauen so wenig wie möglich den Ball weg, sondern wir spielen gepflegt hinten raus, der kann auch mal drüber hinwegsehen, wenn halt in dieser Situation mal ein Goal passiert, weil er sagt, hey, das ist der Fußball, den wir spielen wollen.
Richtig.
Wir riskieren da halt manchmal etwas, aber hey, that's how we play. Es passieren Fehler, drüber hinwegsehen. Aber in der Situation vom FCB, da gibt es ja ganz viele andere Probleme. Also, Stefan Lichtsteiner kann ja jetzt nicht zum Leo Leroy gehen und sagen, hey, gut gemacht, das ist nicht, wie wir wollen spielen, dass du nicht weggehauen hast, oder? Also, da gibt's ja x Sachen, wo ja auch nicht können funktionieren, so wie er es will. Also, ich meine, du hast den Aufbau und die Entscheidungsfindung angesprochen. Ich würde deine Aussage komplett unterstützen, dass das, was im Moment fehlt, ist das letzte Drittel. Der Spielaufbau. Da siehst du auch noch gewisse Automatismen schon vor längerer Zeit, die immer noch funktionieren, oder? Mit dem Leo Leroy, der sich fallen lässt, dass die Innenverteidiger können breit stehen können. Auf der linken Seite Traoré Schmidt mit dem Hinterlaufen. Das funktioniert alles tiptop. Aber ab, sag ich, Hälfte, von der gegnerischen Hälfte, da passiert zu wenig, oder? Und, ist jetzt nicht meine Hauptsorge als Trainer, dass man immer noch hinten rausspielen soll, sondern eher die Entscheidungsfindung oder sag ich, die Angriffsformen von vorne. Also sie sind einfach so vorhersehbar, oder? Es fehlt
ja,
immer noch
an der Kreativität. Da würde ich jetzt aber schnell einhängen und sagen, ja, dass du halt jetzt mit einem neuen Stürmer spielst. Also er ist ja nicht in dem Sinn neu, weil er neu dabei ist. Oder doch, er ist neu dabei, sagen wir so. Der Colotto spielt jetzt momentan so oft wie noch nie. Und ich finde schon, dass du bei ihm viele Abläufe siehst, die noch nicht so ganz super funktionieren. Der kommt aber
natürlich, ja, die müssen sich auch finden. Ja.
Genau, aber kommt dann dazu, dass die beiden Flügel sind ja überhaupt nicht in Form.
Ja, Anfang Saison war der Stürmer Nummer 4 gewesen, natürlich. Ich würde ihm gar keinen Vorwurf machen. Also,
nein, aber eben, also das ist so. Aber eben dementsprechend ist nach wie vor dann das letzte Drittel noch das Problem, wo bestehend ist. Ich glaube aber schon, dass du nutzt nie so von dem Aufbauspiel kannst sein, wenn es dann irgendwann einmal greift.
Genau, ja. Bin ich bei dir. Wenn's über das ganze Spielfeld alles ineinander greift, dann kann ja eben Stefan Lichtsteiner auch mal sagen, hey, da müssen wir jetzt ehrlich sein, das war jetzt ein Fehler gewesen, aber wir wollen so spielen und darum ist es jetzt nicht tragisch. Aber das ganze Konzept greift ja noch nicht. Und dann ist wie du sagst, die falsche Entscheidung dann quasi hinten so will jetzt spielen, wie es einem der Trainer sagt, oder wie man will spielen, wenn es ja auf dem Rest vom Spielfeld schon nicht klappt, oder? Also weißt du, was ich meine?
Ja, würde ich sagen, ist Teil vom Prozess jetzt gerade. Also ich finde das jetzt immer noch okay, weil es halt irgendwie das fünfte, sechste Spiel vom Stefan Lichtsteiner ist, seit er da ist, seit einem Monat, eineinhalb oder so. Ja. Ich finde, der Bonus, die Zeit hat er schon noch.
Ja, also muss ja. Also ja, wäre ja auch ein bisschen fraglich, wenn das jetzt das Ding schon wieder würdest abbrechen, das Experiment. Oder das, die Entscheidung, so ein bisschen. Ich will nur sagen, dass ich mit dem Einbringen von der eigenen Idee wahrscheinlich jetzt nicht zwingend beim Spielaufbau würde starten.
Ja, fair. Das ist eine andere Kritik, die man durchaus kann sehen. Aber da können wir jetzt auch wieder die Frage stellen oder sagen, wo bewertest du die Ursache von diesem ganzen Offensivproblem? Fängt es hinten schon an? Ist es effektiv vorne? Da kenne ich die Lösung auch nicht in dem Sinn. Und da ist es durchaus plausibel, wenn du sagst, das Problem ist nach wie vor weiter vorne, aber du, aus dem Grund ist der FCB ja offensichtlich gerade aktuell nicht so erfolgreich, wie er es gerne hat, oder hat dort seine Baustelle, wieso er dort steht, wo er steht?
Ja, ich meine, es ist jetzt das falsche Spiel, zum sagen, dass man hinten keine Probleme hat. Vor allem, ich meine, die Personelle, die sind ja offensichtlich.
Also ich glaube, das wird in 3-4 Wochen wird hinten wieder halbwegs so funktionieren, wie zu der Phase, wo man die beste Defensive gehabt hat.
Denke ich auch. Eben, darum will ich sagen, der Match jetzt, der ist der falsche, weil ich meine, ja. Wir haben 2 Assists zum Gegner, zum 3-2 und 4-2. Und auch sonst ein paar Fehler, aber die grösste Baustelle, abgesehen vom Personellen, sehe ich auch nicht hinten. Und für gewisse Sachen personeller Natur kann man halt auch nicht dafür, dass Daniel Jurs sich jetzt verletzt und der Omeragic gesperrt ist. Die Baustelle sehe ich vorne immer noch. Und leider, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendjemand anders, habe ich auch keine Lösung. Aber es scheint immer noch nicht so ganz ineinander zu greifen, das Ganze, das vorne.
Das ist so. Und nichtsdestotrotz geht auch die Saison nachher für den FCB weiter und man muss früher oder später wieder ein paar Punkte holen, um noch mindestens einen Rang gut machen. Man ist ja jetzt von Sion überholt worden. Und das können sie nächste Woche wieder probieren. Auswärts in Lausanne, wo man traditionell eigentlich auch immer eher ein bisschen Mühe hat. Aber ich denke, wir müssen dann nächste Woche wieder drauf schauen. Till, die Zeit ist schon ein bisschen vorgeschritten und wir haben noch ein, zwei Themen auf dem Programmpunkt. Da würde ich sagen...
Ja, würde ich auch sagen, aber es wäre unfair, nur noch ganz schnell, sorry, jetzt haben wir lange über FCB geredet, ja. Es wäre unfair, wenn wir nicht noch ein, zwei Sätze über Oscar Kvapvit verlieren. Der wahrscheinlich Shootingstar von der Super League jetzt gerade. Wieder 2 Goal, 1 Assist. Ich glaube, insgesamt 8 Scorerpunkte diesen Monat. Da hat einen riesen Einfluss auf die aktuelle Topform von Luzern.
Ja, definitiv. Aber ihm sehe es ja natürlich ganz klar mega zu gönnen. Und ich glaube, es ist auch positiv für den FCL, aber auch für die Liga, dass sich der Verein und die Mannschaft wieder ein bisschen gefangen hat, wo er seinen grossen Einfluss drauf hat. Nichtsdestotrotz, ich denke, man muss jetzt noch auch bei ihm noch ein bisschen abwarten. Ich sehe die Vision vom FCL, wo es noch hingehen soll, immer noch nicht so ganz. Und selbst wenn man beim FC Luzern noch die Championship Group schaffen, was, wie du auch schon gesagt hast, durchaus realistisch ist, müssen wir auch dann, finde ich, nicht desto trotz zum Schluss kommen, dass man nicht das Maximum aus seinen Möglichkeiten geholt hat. Ob er da dabei kann helfen, es ist möglich. Ich meine, Matteo Di Giusto hat auch gestern wieder einen guten Match gemacht. Es gibt diverse andere, die spannend sind in diesem Team. Aber ich denke, für den FCL gilt das Gleiche wie für ganz viele andere Mannschaften, nämlich, dass man die Konstanz nicht in die Saison reingebracht hat.
Ihnen sieht zu hoffen, dass sie die jetzt da bekommen, oder mit dem Lauf, was sie jetzt haben, aber ja, grundsätzlich bei dir.
Ja, ja, also spannend, weil die gehen jetzt nächstes Wochenende auf Thun. Aber du, wieso nicht? Also ich meine, mit der Reformkurve, die sie haben, sind sie sicher schon mal besser aufgestellt als ziemlich jedes andere Team, das in letzter Zeit der FC Thun gespielt hat. Plus spielen Thun ja voraussichtlich noch unter der Woche. Darum, we shall see. Mhm.
Gut, das habe ich nur noch schnell, das wäre unfair gewesen, da jetzt ganz
vernachlässigen.
Aber ich bin dabei, wir sind über der Stundenmarke. Gehen wir zum letzten Spiel von diesem Spieltag.
Genau, und wie ich es, glaube ich, ziemlich am Anfang von der Folge schon mal erwähnt habe, Lugano gewinnt endlich mal wieder, nach zuletzt irgendwie 4 Unentschieden, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ich kann jetzt aufschließen auf St. Gallen, was extrem wichtig ist, wird sie für Luganesi. Mein Eindruck ist so ein bisschen gesehen, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber mein Eindruck ist so ein bisschen gesehen, Lausanne hat mir schon ein bisschen leicht mehr den Eindruck gemacht. Mm-hmm. Nicht, dass das eine Ausrede soll sein, aber rein so, wie man Lausanne kennt oder haben unter der Woche gespielt gegen Tschechien 1-1, ist das nicht so energetisch gesehen, wie man sie sonst kennt.
Mm-hmm. Ja, ich gebe dir recht, dass sie das 1-1 in Tschechien kam unter der Woche. haben in der Liga auch eher gerade tief Lausanne. Glaube auch schon länger kein Sieg mehr, wenn es mir jetzt gerade recht ist und ich nichts verpasse. Aber ich glaube, ja, drei Niederlagen, zwei Unentschieden in den letzten 5 Spielen, also auch eher auf dem absteigenden Ast. Und der Powerfußball von Peter Zeidler hat man jetzt in diesem Match
Gar
ja,
nicht, nada.
eher nicht gesehen.
Nein, es ist also vieles gesehen, aber kein Powerfußball. Wiederum Lugano halbwegs souverän gewonnen. Ich meine, am Schluss steht 2-1, was nicht zwingend resultattechnisch nach souverän aussieht. Ja, dementsprechend, keine Ahnung. Also, was mir gefallen hat, ist, dass es mal wieder einen klassischen Lugano-Ball gegeben hat zum 1-0. Das ist eine schöne Pille gewesen. Ich glaube, vom Anto Gürgic auf Renato Steffen, der mit dem Kopf verwertet. Und ja, dann finde ich, haben sie das eigentlich relativ sauber abgespielt, ohne jetzt großartig zu überzeugen.
Zum Einzelnen habe ich noch eine Frage, habe ich an dem müssen denken. Du oder respektive mehr als Game Changer, wo jetzt auch auf TikTok präsent sind. Was hast du von Renato Steffen im Jubel gehalten? Hat dir das an etwas erinnert?
Hey, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich den Jubel gerade nicht präsent habe, aber das kann ich jetzt hier gerade live on air.
Also
Ja, was macht er? Jonglieren? Oder was ist das?
richtig, also ich weiß auch nicht, wieso ich das eigentlich weiß, ich bin jetzt ein Z-Top mehr, aber ist das nicht das 6-7 da,
Ah,
was er
ja,
macht?
das war mein Guess gewesen, aber ich muss gestehen, mit meinen doch auch mittlerweile 30 Jahren bin ich da nicht mehr ganz tief drin, was die Geschichte angeht. Und ich hätte jetzt nur wild geraten, ohne jetzt mehr darüber zu wissen. Weiß auch
Ja.
mehr darüber als mir.
Ja, vielleicht hat er auch ein paar TikTok-Videos mit seinem Sohn geschaut. Aber ja, Kopfgoal von Renato Steffen sicher nicht alltäglich. Sonst, fairerweise, eben, Dos Santos macht es top beim 2-0. Saipi mit sehr vielen Paraden. Und dann habe ich eigentlich nur noch die Aktion vom VAR, wo wir ja auch schon ein bisschen angesprochen haben, beim Steffen zu dem Match.
Ja, dort hat es mir aber gedacht, dass das alles sauber ist. Also ungewöhnlich, sieht man es halt, aber mir hat es gedacht, es ist schon ein relativ deutlicher Stoss.
Ich finde auch, dass es grundsätzlich korrekt, also nein, nicht grundsätzlich, das finde, dass es korrekt entschieden ist, aber ich bin einfach so ein bisschen erstaunt gewesen, dass sie das überhaupt gehen anschauen, weil es ja gleiche Zeitli vor der Aktion gewesen ist. Es ist Schubsen mit beiden Händen, also es ist nicht irgendwie etwas, wo man kann drüber wegschauen kann, aber eben so einfach positiv erstaunt gewesen, ein bisschen, dass
Ja.
das überhaupt noch berücksichtigt wird,
Sehr genau.
beim Navarro, ja.
Sehr genau, sehr kleinlich, aber eigentlich richtig, weil auch wenn es lang her ist es ja fairerweise quasi der Vorteil, der aus dem entsteht und dementsprechend relevant für die Situation, oder? Genau. Ja, mal gucken. Also jetzt geht es weiter für der FCL gegen. Für den FCL. Für Lausanne Sport geht es weiter, wie ich schon gesagt habe. Gegen den FCB daheim und Lugano trifft auf GC auswärts. Dort hat man im letzten Spiel, wo noch nicht so lange her ist, auch Punkte gelassen. War wichtig, dass man das mal ja, vielleicht einen vollen Erfolg landet, um dort dranbleiben. St. Gallen hat nämlich Winterthur und dort ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass St. Gallen das Ding will gewinnen. But
Ja,
you
da gehe
never
ich auch
know.
davon aus, ja.
Genau. So, Till, dann habe ich nur noch zwei, drei Kleinigkeiten für dich vorbereitet, wo du aber sicher schon ein bisschen Bescheid gewusst hast. Und zwar geht es um die AWSL, respektive das Göpp-Wochenende, das gesehen ist. Dort hat sich in einem, glaube ich, recht krassen Krimi der Young Boys durchgesetzt gegen den FCB mit 2-1 nach Verlängerung. Das erste Goal von der Gumbasso ist ein fantastischer Weitschuss mit links. Weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja.
Und zieht in Göpp-Final ein. Dasselbe gilt für Servette Frauen, was sich im zuerst souveränen Spiel 3-1 lang in sicher im Finale schon gewähnt haben. Der FCZ kommt aber noch an auf 3-2. Am Schluss reicht es aber nicht mehr, um die Aufholjagd vollenden. Und somit zieht Servette als zweites Team in das Cup-Finale ein. Und ja, wird dort wahrscheinlich, würde ich mal sagen, Favorit sein, oder?
Ja, sehe ich auch so, wie sie auch in der Liga dominieren. Ich glaube, dort, was ich mir notiert habe, ist sicher die spannende Affische, die Wiederholung von dem Cup-Finale von 2024 mit dem
legendären Interview
von Imke Wibbenhorst, wo man leichten Frust gespürt hat nach der Cup-Finale-Niederlage damals.
Ganz leicht.
Ganz, ganz leicht gespürt hat. Das wird sicher eine tolle Affische vom Meister gegen die absolut dominierende Mannschaft Servette in dem Cup-Finale, ja.
Absolut, und weil wir es auch schon mal von diesem Ort gehabt haben, glaube ich auch gerade speziell im Sommer dann, oder respektive im Frühling und nicht jetzt, wenn der Platz noch ein bisschen mehr hat, wird das Spiel auf der Schütze in Winterthur stattfinden. Ich finde das eine sehr geile Wahl, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird ein grossartiger Cup-Final, weil die Schützenwiese an sich im Frühling oder wenn es ein bisschen wärmer wird, die hat eigentlich ja schon seinen Charme dementsprechend. Glaube ich, dürfen sich da auf ein tolles Cup-Final freuen bei den Frauen. Kennst du ja bestens, gell?
Schütze jetzt, oder?
Ja, Schütze.
Sorry, die absolut, sorry, jetzt habe ich gerade ein bisschen Bindungsproblem gehabt, glaube ich. Aber ja, die kenne ich gut. Und eben, wie gesagt, das habe ich anfangs voll gesagt, ich fände es auch schade, die jetzt verlieren in der Super League, aber wie du sagst, jetzt im Frühling ist die sicher parat für die tolle Affische.
Genau. Dann das allerletzte von dieser Folge ist, und das war mir fast ab, das habe ich nicht so ganz gecheckt, ob es, ich glaube, schon ein Wiederholungsspiel, wie sagt man das, ein Spiel, das irgendwann einmal abgesagt worden ist und jetzt Nachtrag gespielt, das habe ich gesucht, stattgefunden ist. Luzern-Aarau, ein Keller-Klassiker in dem Sinn, bei der AWSL findet mit dem FC Aarau ein Sieger, der big, big, big Points holt. Und zwar aus zwei Gründen, nämlich weil sie den letzten Platz wieder abgeben an der FC Thun und der FCL als drittletztplatzierte auch nochmal richtig, richtig in den Abstiegskampf reinholen. Das hat mich auch noch überrascht.
Ja, also dort wird es heiss, dort unten. Also es ist deutlich heißer wie letzte Saison. Ich meine, dort haben wir jetzt vom 7. bis zum 10. haben wir 13 Punkte, 9 Punkte, 6 Punkte, 5 Punkte. Also das ist ein absolutes 6-Punkte-Spiel gewesen. Und dementsprechend ein wichtiger Sieg für Aarau auswärts. Und dort ist ist von diesen vier Teams noch niemand ganz safe.
Nein, definitiv nicht. Und Thun ist ja gut gestartet, hat noch kein einziges Mal verloren dieses Jahr, auch wenn es erst zwei Spiele sind, aber die sind gut reingekommen. Eben Aarau hat jetzt Big Points geholt, hat nur 3 Punkte Abstand auf Luzern. Und du hast am Anfang von der Folge so ein bisschen Himmel und Höllenvergleich gemacht und in der AWSL ist es ja auch so, dass die letzten zwei Plätze, die berechtigen oder die verdammen ein, so muss ich sagen, um die Abstiegs-Playoffs zu spielen. Und ab dem 8. Platz ist mir dann trotzdem auch wieder in den Playoffs. Von dem her, da geht es ja auch um einiges.
Ja, ganz genau.
Wunderbar, mein Freund. Jetzt sehe ich gerade doch, da kommt die Sonne raus. Perfekt auf einen späteren Nachmittag. Ich würde sagen, das war es für diese Woche, Till. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du am Start gewesen bist. Schön gewesen, wieder mal mit dir ein bisschen über Fußball zu schwätzen. Und dann werden wir schauen, was das Fußballwochenende das kommende dann wieder für uns bereithält. Wunderbar.
Ja, danke von meiner Seite.
Jetzt habe ich gerade gedacht, wir haben ein Verbindungsproblem. Jetzt habe ich dich lange nicht gehört, aber gut, da bist du wieder.
Ja, wir haben ein Verbindungsproblem. Es stockt gerade alles ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe da nicht reingeredet. Aber einfach zum Schluss auf meiner Seite. Merci vielmals dir, Walle. Es hat Spass gemacht und euch allen eine gute, sonnige Woche. Und bis zum nächsten Mal, ja.
Wunderbar, danke. Das wünschen wir dir natürlich auch. Und wie ihr es gehört habt, bleibt frisch. Habt euch Sorge, allen Fasnachtler eine wunderschöne Fasnacht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid, geschrieben C-R-I-D, .online.